Zu den grundlegendsten Elementen des Christentums gehört natürlich dessen heilige Schrift, die Bibel. Und da jetzt eine neue Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol beginnt, der sich den Grundlagen des christlichen Glaubens widmet, grüßt Sie jetzt aus München Leon Bichler herzlich zu unserer Sendereihe Frag den Prof zur Bibel. In dieser Sendung haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen und unserem Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu all jenen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder widersprüchlich erscheinen. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie Ihre Frage zu einer schwierigen oder unverständlichen Bibelstelle live an unseren Fachmann unter der folgenden Rufnummer. Es ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole, es ist 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte die 0049 vorwählen. Gleich geht's bei uns los mit den ersten Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zur Bibel. Und so begrüße ich jetzt erst einmal ganz herzlich meinen Sendungsgast, Herrn Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Grüß Gott, Professor Berger. Seien Sie herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Herr Professor Berger, bevor die ersten Hörer anrufen mit ihren eigenen Fragen, würde uns aus der Redaktion sehr interessieren, wie denn der Persönlichkeitsbegriff in Bezug auf die Dreifaltigkeit richtig zu verstehen ist. Es heißt ja, wir glauben an den einen Gott in drei Personen. Aber das hört sich für viele Leute dann doch irgendwie nach einer Art Vielgötterei, nach Polytheismus an. Können Sie bitte erklären, wie man von der Bibel her darauf gekommen ist, dass der eine Gott in drei Personen existiert?
Ja, soll ich das gleich sofort tun, hier, jetzt?
Ja, bitte, oder? Genau.
Ja. Unter Person stellen wir uns ein Individuum vor, mit einer eigenen Geschichte und einem eigenen Personalausweis. Das ist neuzeitliches Recht aus dem 19. Jahrhundert. Zur Zeit der alten Kirche und auch der Bibel ist Person sehr viel weiter gedacht. Nicht eingegrenzt auf einen lebenden Menschen mit einem eigenen Ausweis, sondern Person ist jeder, der einen Namen hat, den man anrufen kann, mit dem man reden kann, und in dessen Namen man handeln kann. Also ein Gegenüber, das einen eigenen Willen hat. In der Bibel verzichtet man darauf, einzelne Göttergeschichten zu erzählen, die immer wie ein Abenteuer bei den Griechen sich anhörten, sondern es geht um die Möglichkeiten, Gott anzurufen. Gott, Heiliger Geist, Sohn Gottes, Gott, Vater im Himmel. Das sind die Namen. Und unter denen, wenn wir sie anrufen, meinen wir Gott. Jetzt piept es in der Leitung.
Also wir hören kein Piepen. Vielleicht ist Ihr Telefon wird gerade angerufen von jemand anderem oder vielleicht, falls Sie ein Schnurlostelefon benutzen, kann es natürlich sein, dass der Akku schon schwach ist, was wir nicht hoffen.
Nö, eigentlich.
Okay, dann fahren Sie einfach gerne fort mit Ihren Ausführungen. Wir haben jedenfalls nichts gehört.
Es geht darum, dass der biblische Gott über alles Begreifen groß ist. Über alles Begreifen geheimnisvoll. Und dass wir ihm, diesem einen und einzigen Gott, unter drei Namen begegnen, unter denen wir ihn anrufen können. Es sind also nicht drei Personen nebeneinander, sondern drei Namen, mit denen wir Unterschiedliches meinen. In gewissen Nuancen. Wenn wir sagen Vater, dann meinen wir den Schöpfer und Richter. Wenn wir sagen Gott Sohn, dann meinen wir den Erlöser, der Mensch geworden ist. Wenn wir meinen Heiliger Geist, dann meinen wir den, der uns göttliche Qualität schenkt und die Welt vollendet. Es sind also verschiedene Weisen, in denen der eine Gott uns begegnet. Und wenn wir diesen einen jeweils angebrachten Namen verwenden, wie zum Beispiel, wenn wir rufen, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, dann meinen wir einen ganz bestimmten Aspekt, ein bestimmtes Feld, auf dem uns dieser Gott besonders intensiv begegnet ist.
Ja, Professor Berger, vielen Dank für diese erste Erläuterung dazu. Wenn man jetzt in die Bibel schaut und hier Informationen über die Dreifaltigkeit finden will, gibt es dann noch andere Stellen als zum Beispiel die prominente Stelle, in der Jesus sagt, geht hin und tauft in dem einen Namen, könnte man auch sagen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, also sozusagen ein Name, der drei verschiedene Unternamen hat. Gibt es da noch ähnliche Stellen, die derart trinitarisch in Richtung der Dreifaltigkeitstheologie gedeutet werden können?
Ja, es fängt schon an mit der Taufe. Bei der Taufe Jesu haben wir den Sohn Gottes vor uns, die Himmelsstimme, die ihn erreicht, sagt, du bist mein geliebter Sohn, und der Heilige Geist kommt, fliegt wie eine Taube auf ihn, das heißt, er bleibt auf ihm ruhen. Hier haben wir also Vater, Sohn und Heiligen Geist in einer Szene zusammen. Und das ist bei der Verklärung genauso. Bei der Verklärung Jesu heißt es, dieser ist mein geliebter Sohn. Und Jesus wird verklärt durch den Heiligen Geist. Und derjenige, der Jesus anredet, ist der Vater. Wenn man das in Verbindung bringt mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dann heißt das, in Jesus begegnet uns der dynamisch aktive Gott, von dem Jesus ausgeht, der hinter Jesus steht, sozusagen wie ein Vater hinter seinem Sohn. Und die beiden sind miteinander und mit uns verbunden durch den Heiligen Geist. So, auf diese Weise wird also deutlich, diese drei Personen existieren nicht für sich, sondern Trinität ist wegen der Menschen, kann man sagen. Weil wir den Schöpfer und Vater wahrnehmen, weil wir den Sohn als den Erlöser wahrnehmen, weil wir besonders in all dem, worauf sich unsere Hoffnung richtet, also in der Zukunft, den Heiligen Geist erwarten. Deshalb ist es also angemessen, trinitarisch zu denken. Wenn man die Gebete der Kirche studiert, ich habe mal die Sammlung der mittelalterlichen Gebete der Kirche, 10.000 lateinische Gebete durchgelesen, und gefragt, wo wird denn eigentlich der Vater angeredet, wo der Sohn, wo der Heilige Geist? Dann kann man sagen, in 90% wird der Vater, der himmlische Vater, angeredet. Und das tun wir auch meistens. Vater unser, so beten wir. Und zwar deshalb, weil der Vater der Urgrund ist, sozusagen der Ursprung. Sohn kommt vom Vater, Deum de Deo, Gott von Gott. Und der Heilige Geist kommt von beiden, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, sodass also verständlich ist, warum die Kirche in 90% der Fälle den Vater anredet, in 10% der Fälle aber Jesus Christus, besonders wenn es um das Leiden von Menschen geht, und in etwa 1% den Heiligen Geist, besonders zu Pfingsten. Und dann heißt es, komm, Heiliger Geist. Immer wieder komm und erfülle uns und erfülle die Welt mit Gott selber. Mir scheint, dass der Heilige Geist ein bisschen zu kurz kommt dabei, weil damit auch die Zukunft und die Hoffnung der Christen ein bisschen vergessen wird. Gott ist ein Gott der Zukunft und das äußert sich besonders in der Betonung des Heiligen Geistes und das ist zu Pfingsten angebracht.
Vielen Dank, Herr Professor Berger, für diese Erläuterung rund um die Dreifaltigkeit, rund um den Personenbegriff auch der Trinität, wie man die Dreifaltigkeit auch nennt. Und jetzt sind auch nochmal alle Hörerinnen und Hörer nach dieser ersten Redaktionsfrage herzlich eingeladen, ihre eigenen Fragen an Professor Berger zu stellen, und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008. Eine erste Hörerin haben wir jetzt in der Leitung aus Sachsen, und so begrüße ich bei Radio Horeb ganz herzlich Frau Renger. Hallo.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Professor. Jetzt geht mir erstmal alles auf, dass Nicea doch richtig war.
Ja, ja, das war schon genial.
Ich möchte Sie gern fragen. Ich bin durch reinen Zufall und Kuriosität von einem Kriminalroman aus dem 6. und 7. Jahrhundert, Irland, die Kelten, auf ein Stück gestoßen. Das war, wurde dort von einer Freifrau gesagt zu einer anderen. Matthäus 10, 34, Vers 34, Entzweiungen um Jesu Willen.
Ja, und was ist Ihre Frage dazu? Verstehen Sie das nicht, oder?
Nein.
Sind Sie enttäuscht?
Ja. Ich sollte nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen, sondern dass auf die Erde, sondern ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen.
Ja, dieses Wort gehört wie viele andere in die Anfangsphase des Wirkens Jesu, in der er noch besonders nahe bei Johannes dem Täufer steht. Und das ändert sich dann, als der Täufer umgebracht ist und Jesus verklärt wird. Aber bis dahin ist Jesus sehr, sehr skeptisch gegenüber den Familien, wie sie bestehen.
Aha.
Und sagt, es geht nicht darum, diese endlose Kette von Dynastien einfach fortzusetzen, dann bleibt alles beim Alten. Das kennen wir aus der Geschichte vom deutschen Handwerk. Das Handwerk wurde vom Vater auf den Sohn vererbt. Und das war auch ein Hindernis dafür, dass immer die alten Geräte beibehalten wurden und die neue Technik keinen Eingang fand. Und wir kennen das auch von evangelischen Pastoren. Davon soll man nichts Schlechtes denken, aber es gibt ganze Dynastien von Pastoren,
ja,
an denen einer vom anderen die Bücher erbt.
Ja,
und manchmal erbe ich dann solche Bücher, die dann konserviert sind durch Dynastien. Also Jesus sagt, mit diesen Dynastien habe ich nichts am Sinn, sondern wir müssen von vorne anfangen.
Aha.
Und deshalb sagt Jesus, die Familien werden zwangsläufig, so wie sie sind, nicht überlebensfähig sein. In Lukas 14, 26 sagt Jesus das besonders hart.
Ja.
Er sagt, wer nicht seine Familie hasst, seine Frau und seine Kinder und Brüder und Schwestern und Vater und Mutter hasst, der kann nicht mein Jünger sein.
Ja.
Jesus ist nicht gekommen, um zu zerstören, aber um den Schein, der zum bloßen Schein geworden ist, aufzuheben und zu durchstoßen und dann eine neue Familie zu gründen. Das ist der Punkt. Die neue Familie wird angekündigt in Markus 10, 29 folgende. Da sagt er, jeder, der das Alte aufgegeben hat, weil es morbide war, nicht mehr lebenstüchtig, der wird aber neue Geschwister finden. Neue Brüder und Schwestern und Mütter und so weiter. In dieser Liste fehlt der Vater, weil es ja den himmlischen Vater gibt. Der ist also, steht also auch für die Christen hinter der neuen Familie. Aber es ist eine neue Familie. Und zum Ausdruck dessen reden wir bis heute von der Pfarrfamilie. Und Paulus redet schon in seinen Briefen die Christen an, liebe Schwestern und Brüder. Das ist ernst gemeint. Es ist nicht nur aus Höflichkeit oder pro forma, sondern es geht wirklich um eine neue Familie. Das haben wir lange Jahrhunderte nicht kapiert, dass das Christentum nicht einfach Fortsetzung der alten ist. Insbesondere an der Taufe wird das deutlich. Die Taufe wird bei uns oft behandelt als eine Aufnahme in die Großfamilie. Eigentlich ist aber die Taufe eine Publizite in der neuen Familie, nämlich der Gemeinde, zu der die Christen jetzt gehören. Das ist die wahre und eigentliche Familie. Deshalb sagt Jesus auch auf die Frage hin, wer seine Brüder und Schwestern ist, sagt er, der meinen Willen tut. Also nicht der mit mir biologisch verwandt ist, das ist ganz unerheblich, sondern derjenige, der den Willen Gottes tut.
Gut, ich danke Ihnen recht herzlich.
Bitte schön.
Danke auch für den Anruf, Frau Renger.
Ja, danke sehr.
Grüße, Wiederhören.
Wiederhören.
Als nächstes dürfen wir eine Dame aus Trier begrüßen. Hier in der Sendung herzlich willkommen bei Radio Horeb, Schwester Maria Beike. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Ich habe eine Frage zum Johannesevangelium Kapitel 11, die Auferweckung des Lazarus. In einer Predigt dazu wurde uns erklärt, dass dies so nicht stattgefunden hat. Und die Evangelien wurden ja nach der Auferstehung Jesu geschrieben und sind auch so zu lesen. Und die Auferstehung des Lazarus ist ein Bild für die Macht Gottes über den Tod und im Hinblick auf die Auferstehung Jesu. Aber dann weiß ich nicht, wie ist das zu verstehen? Im Kapitel 12 steht ja dann wieder, dass Jesus dem Geschwister nochmal besucht und Lazarus ist einer unter denen, die mit Jesus zusammensitzen am Tisch. Und später im Text nochmal, die hohen Priester aber beschlossen auch Lazarus zu töten, weil sich seinetwegen viele Juden zum Glauben an Jesus
Genau, wenn Jesus nämlich nur bildlich geredet hätte von einem neuen Leben und von Gott als dem Herrn über Leben und Tod, hätte ihm das kein Pharisäer übel genommen. Aber wenn wirklich ein Toter auferweckt wird, wie Lazarus, woran kein Zweifel ist, dann ist das natürlich ärgerlich, weil es nicht nur Worte sind, sondern ärgerliche Fakten in Raum und Zeit. Das hat die Gegner des Christentums immer auf die Palme gebracht. Dass es nicht nur irgendwelche Worte und Theorien sind, sondern dass etwas geschieht. Dass Menschen zum Beispiel Missionar oder Missionarin werden. Dass Menschen ihr Vermögen aufgeben. Dass Wunder geschehen, indem Menschen geheilt werden. Dass Wunder geschehen, indem Menschen Christen werden. Also leibhaftige Konsequenzen und nicht schöne Theorien. Und ich finde, dass es leider typisch ist, für viele katholische Predigten. Wir haben bei Professoren gelernt an der Universität, die ihren Beruf nicht richtig verstanden haben. Denn der Beruf der Bibelauslegung hat nicht die Aufgabe, den Glauben an die Bibel auszutreiben, sondern hat die Aufgabe, Kopf und Kragen zu riskieren für das, was da steht. Und wer das nicht tut, ist ein Feigling und hat es nicht verdient, dafür ein Professorengehalt zu bekommen. Denn schöne Reden machen kann man immer, die allgemein oder unverbindliche sind. Aber ein leibhaftiges Christentum ist ein bisschen was anderes. Und das ärgert alle Diktatoren und das ärgert alle Feiglinge.
Ja, also nochmal für mich jetzt mal so ganz einfach zu sagen, was in der Bibel steht, das ist nicht nur Bildersprache, es ist auch geschehen.
Ja, insbesondere hier in diesem Falle, es gibt natürlich auch Texte, die Bilder sind, das nennt man Gleichnis. In diesem Falle beschließen ja die Pharisäer, Jesus bzw. Lazarus zu töten. Nicht als Reaktion auf schöne Gedanken tut man das, sondern weil etwas passiert ist. Und das ist für mich das sicherste Indiz, dass hier etwas geschehen ist, dass die Gegner Gottes aufs Äußerste reizt und ärgert.
Gut, vielen Dank, Herr Professor.
Bitteschön.
Alles Gute weiter und auch ein gesegnetes Pfingstfest.
Danke gleichfalls.
Ja.
Als nächstes begrüßen wir eine Dame, die aus Würzburg anruft und damit herzlich willkommen bei Radio Horeb, Frau Zerr.
Dankeschön. Ja, mein Name ist Zerr. Grüß Gott, Herr Professor Berger.
Ja, hallo.
Ich habe Schwierigkeiten mit Gott und dem Kain. Bevor Kain noch seinen Bruder ermordet hat, war er nicht gut angesehen bei Gott. Und ich verstehe nicht, warum. Ist doch noch gar nichts passiert. Er hat doch noch gar nichts getan, dieser Kain. Und warum schaut Gott die Gabe des Abels mit Wohlwollen an, die Gaben des Kain aber nicht? Und das kapiere ich nicht.
Ja, das muss man aus dem Zusammenhang des Buches Genesis verstehen, weil es bei dem einen um die Tiere geht, die er opfert, und bei dem anderen um Früchte. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Abel derjenige, der die Früchte für Gott opfert und Kain derjenige, der Tiere mit Blutvergießen opfert. Das ist der Unterschied. Und es wird deutlich, Gott hat keine Freude an dieser Opferart, die durch die Städte und Tempel verbreitet wird, die Kain unter dem Namen Kain in der Geschichte läuft. Es geht also nicht um die Person, das Individuum, sondern um eine bestimmte Art von Gottesverhältnis.
Kain oder der Typus Kain wurde wegen des blutigen Opfers nicht angesehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Und Abel dagegen opfert Äpfel und Birnen und Bananen und das ist das gefällt dem Herrgott besser.
Ah, da kommt mir nämlich die Parallele zum hohen Priester Melchisedech. Es heißt doch,
genau, ja,
nach der Ordnung des Melchisedech, also ohne Blutvergießen.
Der Melchisedech opfert Brot und Wein und im Tempel in Jerusalem werden blutige Opfer vollzogen. Und man kann sehen, dass sich durch das ganze Alte Testament dieser Widerspruch gegen die blutigen Opfer durchzieht. Also von den ältesten Schriften an bis über Melchisedech bis hin zu den Priestern bis zum Hebräerbrief im Neuen Testament.
Das ist toll, das habe ich jetzt kapiert. Vielen Dank.
Ja, okay.
Also auf Wiederhören.
Wiederhören, Frau Zerr. Ja, vielen Dank, Professor Berger. Also kann man dann da eigentlich auch sagen, dass der im Alten Testament geschilderte, ja, manche sagen Urvegetarismus, also ein Ideal der Bibel war, also sprich, dass diese ersten Erzählungen und Bücher auch der Bibel wirklich sich immer für Vegetarismus ausgesprochen haben, also dafür sozusagen Tiere nicht zu töten, Tiere zu verschonen. Ist es also wohlgefälliger, wenn man vegetarisch lebt vor Gott, oder kann man das so nicht sagen?
Also so direkt wird das nicht gesagt, aber man kann schon zwei Tendenzen erkennen. Erstens, das Vollkommene ist das unblutige Opfer, weil es der prophetischen Botschaft näher steht, damit das nämlich das Herz des Menschen das eigentliche und wahre und von Gott gewollte Opfer ist. Und auf jeden Fall nicht das Blutige. Und zweitens ist Blut eine gefährliche Materie, denn das Blut gehört eigentlich Gott und das blutige Opfer bedeutet einen Eingriff in die Rechte Gottes in jedem Fall. Und deshalb hat die Bibel immer gegen das hemmungslose Schlachten von Tieren, wie wir das tun, auf jeden Fall starke Einwände. Wenn Tiere geschlachtet werden, dann also bestenfalls im Tempel, um Gott zu ehren, als dem das Blut gehört. Aber unsere Weise der Massentierhaltung und Massenvernichtung, dass man also stolz ist, wenn man an einem Vormittag 600 Schweine geköpft hat, das ist biblisch unvorstellbar. Weil es Maßlosigkeit ist und überhaupt nicht erachtet, Gott als den Herrn des Lebens der Tiere.
Also die Stelle, in der es heißt, macht euch auch die Tiere zu Untertanen, ist dann eben auch nicht sozusagen zu deuten als ein, ja, als eine Schreckensherrschaft über die Tiere, sondern auch als eine wohlwollende Verwaltung und sozusagen, ja, ein guter Herr sein, wie man auch bei Haustieren sagt, gutes Herrchen sein?
Ja, bring deinem Hunde Gehorsam bei, lehre deine Katze, wenn sie es nicht schon kann, ihre Exkremente zu verbergen und züchte wunderbare Stuten und Hengste.
Okay, also auch eine Aufklärung hier, was diese Stellen der Bibel angeht. Vielen Dank, Professor Berger, und auch gleich zu der nächsten Hörerfrage damit. Und zwar begrüßen wir als nächstes einen Anrufer aus Prien am Chiemsee und damit herzlich willkommen bei Radio Horeb, Herr Gebhard Zehle. Hallo.
Ja, ich bin da.
Wie ist denn Ihre Frage, Herr Gebhard Zehle?
Ja, ich hätte gerne eine Aufklärung zu dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter.
Ja.
Das ist, glaube ich, im Lukas-Evangelium.
Ja.
Da wird die Frage gestellt, wer eigentlich der Nächste für den anderen ist. Ne?
Geworden ist. Im Griechischen genau übersetzt heißt es, wer meinst du, ist der Nächste dessen geworden, der unter die Räuber gefallen ist.
Ja, eben.
Das also ist das Neue bei Lukas, beziehungsweise bei Jesus hier, dass er nicht davon ausgeht, der und der ist mein Nächster, sondern man wird dem anderen zum Nächsten. Das ist etwas Neues. Das ist eine Revolution, weil hier der Nächste begriffen wird schon als eine Art von Freund in einem qualifizierten Sinne und nicht in dem Sinne, wenn ich in ein Kaufhaus gehe.
Ja, aber ich habe das immer in Zusammenhang gesehen mit dem Gebot, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst.
Ja, aber dort ist dieses Gebot, das muss man beachten, bezogen Levitikus 19 auf den Volksgenossen, da ist es bezogen auf Mitjuden, also die auch Israeliten sind und zu der einen Familie gehören, die von Abraham kommt. Die soll man lieben, weil sie zu derselben Familie gehören. Aber davon unterschieden wird schon in Levitikus 19 selber der Fremde. Das ist jemand anders. Den soll man auch lieben, aber der wird nicht als Nächster bezeichnet.
Mhm.
Der Nächste ist also, um es nochmal zu wiederholen, im Alten Testament der Volksgenosse. Davon zu unterscheiden ist bei uns der Nächste, das ist jeder beliebige Mensch.
Ja.
Liebe deinen Nächsten, wenn man jemanden sieht, der bedroht ist, soll man ihm helfen.
Genau.
Und
das wäre
die Brücke ist das Gleichnis von barmherzigen Samaritaner. Da sagt Jesus, man wird dem anderen zum Nächsten. Das heißt, man weitet die Familie und das Volk aus, sodass dann die anderen auch zu den Nächsten gehören, die man im Sinne der Familienzugehörigkeit liebt.
Es dreht sich ja in dem Gleichnis um, dass plötzlich der Samariter, der die Hilfe geleistet wird, als der Nächste bezeichnet wird.
Ja, ja, denn normalerweise war er dazu ja nicht verpflichtet.
Bitte, dazu war er nicht verpflichtet?
Nein, weil das im Alten Testament heißt, es liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann könnte man sagen, also nur den Menschen, der Jude ist wie ich auch. Und das will Jesus vermeiden. Sondern er sagt, man kann auch dem anderen zum Nächsten werden durch sein eigenes Tun. Und dann wird man ihm zum Bruder. So wie wenn ich in ein Kaufhaus gehe und
aber was ist denn
jemandem
mit dem
helfe, der einen Anfall von einer Krankheit kriegt und der sagt, jetzt sind Sie mein Freund geworden.
Ja.
Und so ist das.
Was ist jetzt mit dem Verletzten, dem geholfen wurde? Der ist überhaupt nicht der Nächste.
Abstrakt ist niemand der Nächste. Ich bin, so wie ich hier sitze, jetzt Ihr Nächster. Aber bevor Sie angerufen haben, hatten wir keine Beziehung zueinander. Man kann, denn man muss das Wort Nächster hier entweder familiär übersetzen, Juden unter sich, oder im Sinne von Freund. Und dann wäre es im Sinne Jesu. Denn die Freunde sind mehr als die Verwandten. Und Freunde sind da diejenigen, die, wenn man das Liebesgebot der Kirche erfüllt, einander helfen. Und darum geht es hier.
Also
der unter die Räuber gefallene ist zum Freund geworden und der ihm geholfen hat, ist zum Freund geworden. Beide sind Freund zu Freund und sie verbindet jetzt die Freundschaft, wie sie Jesus für die Kirche wünscht.
Das habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
Aber ja, darüber habe ich dir was in meiner Doktorarbeit, da habe ich jahrelang drüber geforscht. Das Verhältnis von einem Mitmenschen ganz neutral.
Ja.
Das gibt es gar nicht im Alten Testament, sondern entweder ist der Nächste der Bruder oder er ist der Freund. Und der Freund ist in der Weisheitsliteratur und Jesus nimmt den Sprachgebrauch der Weisheitsliteratur und verpflanzt ihn in die alttestamentlichen Gebotstexte und dann heißt es plötzlich nicht nur liebe deinen Mitjuden, sondern liebe jeden Menschen, dem du in Not begegnest, dann werdet ihr Freunde. Und das heißt Nächste.
Aber das ist doch eigentlich gar kein Wunder, dass der unter die Räuber gefallene den Samariter schätzt, wenn er ihm geholfen hat.
Ja, aber Jesus sagt, da ist etwas geschehen in Richtung Juden, Heiden. Sie wissen, das ist das große Problem im ersten Jahrhundert. Juden dürfen voneinander Zinsen nehmen, zum Beispiel.
Ja.
Oder nicht, Juden dürfen nicht voneinander Zinsen nehmen, wohl aber von Heiden. Und die Gebote im Alten Testament gelten meistens zunächst einmal für die männlichen freien Israeliten und nicht automatisch für die Heiden. Das ändert sich erst mit Jesus und mit der Perspektive des Christentums, die auf die Zugehörigkeit der Heiden gerichtet ist. Und deshalb ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter auch ein Tor, das in die Kirche führt, die aus Juden und Heiden besteht und eben nicht nur aus Juden. Weil wir in dieser Kirche einander zu Freunden werden können. Und das erfüllt das Gebot der Nächstenliebe, so wie Jesus das deutet. Nicht nur zu Juden.
Ja, da muss man länger drüber nachdenken, bis man es versteht.
Also Jesus ist Jude, das Alte Testament richtet sich an Juden und so ist im Alten Testament in den Geboten auch der Begriff des Nächsten verstanden. Der Nächste ist der Volksgenosse.
Bitte, und ja?
Der Nächste ist der Volksgenosse für das Alte Testament.
Testament, ja.
Der Jude und die einander sind zueinander zur Solidarität verpflichtet. Zum Beispiel dürfen sie keine Zinsen voneinander nehmen. Mit Jesus öffnet sich der Blick auf die Heiden. Und die Frage ist jetzt, wie weit sind die Heiden auch betroffen von den Geboten? Wie weit sind sie einbezogen? Und Jesus sagt, vorher waren es Menschen, die irgendwo in der Welt außerhalb waren, aber durch die verwirklichte Liebe oder Diakonie oder diakonische Praxis kommt ihr euch näher. Das ist der Weg, der zur Ausbreitung, Ausweitung Israels in der Kirche führt.
Mhm. Und der Samariter, das war eine Heide.
Die Samaritaner sind nicht Juden, ja. Und gelten als zum Teil als schlimmer als das Heiden, weil sie natürlich vieles gemeinsam hatten mit den Juden. Also der Samaritaner steht hier für die Nichtjuden. Das ist wie in Johannes 4, die samaritanische Frau. Ist die erste nichtjüdische Frau, mit der überhaupt das Neue Testament zu tun hat. Und das ist natürlich ein Beispiel für die Heidenmission. Die Samaritaner werden zum Bild für die Heidenmission.
Ich bedanke mich und hoffe, dass wir uns bald widersprechen.
Okay.
Ja.
Alles Gute, Herr Gebhard-Zehle.
Danke gleichfalls. Auf Wiederhören.
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 Ja, Herr Professor Berger, gerade zu diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter gibt es ja auch eine Studie, die großes Aufsehen vor einiger Zeit erweckt hat und in der zum Beispiel Studenten der Theologie ja einen Vortrag halten sollten, eben an der Universität, über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, sich also erstmal beschäftigen sollten mit diesem Inhalt, also sozusagen sich dann ganz genau der Sache gewidmet haben, dass es eben wichtig ist, in der Ansicht Jesu auch anderen Fremden zu helfen, wenn die Not leiden und sozusagen auch direkt am Weg liegen. Und dann hat man in dieser Testreihe, ja, vielleicht kennen Sie dieses Experiment, die über einen Campus geschickt zu einem anderen Universitätsgebäude und ihnen gesagt, sie hätten so und so viel Zeit, dort dann diesen Vortrag zu halten über dieses Gleichnis. Und dann hat man da einen Mann positioniert, den man da in der Nähe von der Tür hingelegt hat und der den Eindruck erweckt hat, dass ihm sehr schlecht ginge. Und so gut wie keiner hat sich groß um den gekümmert. Und danach wurde dann aber von diesen Theologiestudenten sozusagen über genau das, was ihnen gerade passiert ist, einen Vortrag gehalten, wie wichtig es denn ist, sozusagen nächstenliebend zu sein und nach links und rechts zu schauen des Weges und da eben Nächstenliebe zu zeigen. Selbst haben sie es aber der Praxis nach nicht getan, sodass dann immer wieder der Vorwurf laut wurde, auch Richtung Katholiken, ja, ihr beschäftigt euch mit toller Theorie, aber in der Praxis bewirkt das ja nicht sehr viel. Wie würden Sie, Herr Professor Berger, bevor wir uns den weiteren Hörerfragen jetzt gleich widmen, darauf antworten?
Es gehört zu den Erzählungen der Bibel, dass die Menschen, die Zuhörer, öfter damit überrascht werden, dass gerade diejenigen, die am ehesten helfen sollten, das nicht tun und andere Geschäfte vortäuschen und sich nicht kümmern. Das ist natürlich ein Appell nachträglich. Es geht also nicht darum zu sagen, die sind so, sondern wenn das erzählt wird, dann heißt die Absicht, seht zu, dass ihr nicht so werdet.
Okay, also ein guter Appell, die Schriften auch eben nicht nur im Wort, sondern dann auch in der Tat ernst zu nehmen und eben nicht bei der Lehre stehen zu bleiben. Als nächstes begrüße ich eine Dame, die aus Lahr anruft. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Frau Giesler. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich Sie grüßen darf heute. Und ich habe, guten Tag, Herr Professor.
Ja, hallo.
Ich habe eine Frage zum Johannesevangelium 12. Und zwar ist das der Vers 38 bis 42. Und darin spricht Johannes über, ja, über den Unglauben und bezieht sich auf Isaias, der gesagt hat, und das darf ich jetzt zitieren.
Ja, darum,
Sie kennen, ja, Sie kennen, also darum konnten Sie nicht glauben, wie Isaias vorher gesagt, er machte ihre Augen blind und hart ihr Herz, auf dass sie mit den Augen nicht sehen und mit ihrem Herzen nicht verstehen und sie sich bekehren und ich sie nicht heile und ich sie heilen könnte. Das verstehe ich nicht. Hier ist doch von Gott die Rede. Wie kann er die Herzen hart machen, damit die anderen Menschen, denen das widerfährt, nicht glauben können? Das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht. Liest sich's nicht richtig, oder? Ja. Das war meine Frage.
Ja, der liebe Gott ist nach der Bibel eben nicht einfach nur lieb und nicht einfach der für die Menschen alle Hindernisse aus dem Wege räumt, die das Evangelium hören oder hören sollen oder nicht hören können. Sondern es liegt auch immer daran, dass Gott dabei am Werke ist, positiv oder negativ. Und es geht also weder allein um die Schuld der Menschen, noch allein um die Schuld Gottes, sondern es geht wirklich darum, dass etwas nicht sein soll, weil es nicht sein kann, weil Gott in dem Augenblick was anderes vorhat. Also, das müssen wir akzeptieren. So ist es. Und das nennt man in der Theologie die Verstockungstheorie, dass Menschen, dass Gott Menschen verstockt und nicht einfach überall alle Wege auftut und alle Ohren öffnet und alle Herzen öffnet.
Dann wäre es ja so, dass der Mensch an dieser Sache nicht schuldig ist, wenn er nicht glauben kann. Er erhält also nicht deswegen, ich will nicht, sondern ich kann nicht. Das ist ein Unterschied, ne? Für den Menschen jetzt. Und das ist mir nicht verständlich. Und hier steht auch, dann ich sie nicht heilen könnte.
Könnte. Ja, ja.
Das ist wie eine Klage.
Darum,
ich sie nicht heilen.
Dass Menschen in ihrem Nichtglauben können ein Ausdruck des Handelns Gottes in der Geschichte sind. Und dieses Handeln Gottes kann man ablehnen und dafür bieten, dass es beim nächsten Mal anders wird. Ich denke, dass solche Fälle, in denen Menschen nicht glauben können, dass es die ziemlich oft gibt. Nur es predigt kein Pastor darüber, weil sie das alle selber als peinlich empfinden und dann meinen, sie selber wären schuld. Das können wir ja nicht nur an der Kirche sehen im Augenblick, sondern auch an allen Parteien, die sagen, wie können wir die Menschen wieder erreichen, wie können wir die Jugend wieder erreichen? Und die Antwort ist, es gibt eine Zeit, in der die Menschen von Gott dazu geführt werden, dass es leicht geht und es gibt eine Zeit, in der es fast unmöglich ist. Das muss man akzeptieren.
Dass wir stehen lassen müssen.
Ja.
So, ja, ja. Ich bedanke mich, Herr Professor Berger, für Ihre Antwort. Danke sehr.
Als nächstes ruft eine Dame aus Leipzig an und so begrüße ich in der Sendung ganz herzlich Frau Friedl. Hallo.
Hallo. Guten Tag, Herr Professor Berger. Ich habe eine Frage zum Alten Testament, und zwar Richter 15. Das sind die Verse 14 bis 16. Da geht es um Simson, der einen frischen Eselskinnbacken fand und damit 1000 Philister erschlug. Also Vers 15 und 16 besonders. Simson fand einen frischen Eselskinnbacken, da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Und im nächsten Vers, mit eines frischen Eselskinnbacken habe ich sie geschunden und 1000 Mann erschlagen. Also meine Frage ist, der Begriff ein frischer Eselskinnbacken, die Bedeutung dieses Begriffs?
Ja, ein Eselskinnbacken ist ein Mordinstrument. Das haben Sie in jedem Krimi. Da wird immer gesucht, wo ist das Mordinstrument, die Waffe. Und ein Eselskinnbacken kann ganz schön treffen. Also ich möchte nicht mit einem Eselskinnbacken geschlagen werden. Ja, Anstoß ist, glaube ich, viel mehr die Grausamkeit, die davon ausgeht und dass man eigentlich unmöglich findet, dass man doch nicht auf diese Weise Menschen erschlägt, als Massenmörder sozusagen.
Nee, meine Frage ist eine andere. Es geht ja darum, dass er mit einem frischen Eselskinnbacken 1000 Mann erschlug.
Ja, das kann man.
Also mit einem einzigen frischen Eselskinnbacken 1000.
Ja, das braucht ja nicht jeder eine neue Mordwaffe. Mit einer einzigen Pistole können Sie 10.000 Leute erschießen, natürlich.
Also Sie sehen das als Waffe, als materielle Waffe.
Ja, das ist auch gemeint. Da habe ich nie dran gezweifelt.
Also ich habe mal von einem Jesuitenpater eine andere Erklärung gefunden. Ich wollte das eigentlich nur bestätigt haben. Der sagte, dass das das prophetische Wort ist, der frische Eselskinnbacken.
Nein, nein, das ist harmonisierend und nimmt der Geschichte ihre urgeschichtlichen Züge. Dass eine Spiritualisierung verbietet die Geschichte aufgrund ihrer Monstrosität und Brutalität. Das ist nicht irgendwie zu vergeistigen, sondern es ist realer Mord, der dort geschieht.
Na gut, dann nehme ich das so an, wenn Sie das so sagen.
So wie der Jesuit haben das natürlich Dutzende von Kirchenvätern getan. Ich habe jetzt gerade wieder in den letzten Tagen all die Kirchenväter-Kommentare zum Alten Testament wenigstens sortiert und zum Teil gelesen. Wir versuchen immer das irgendwie gangbar zu machen und sagen natürlich, Eselskinnbacken, damit kann man keinen Menschen erschlagen. Aber wir sind in einer anderen Zeit, in der nicht alles irgendwie vergeistigt wird, sondern so brutal genommen werden will, wie es in einem Krimi auch geschieht.
Gut, dann bedanke ich mich für die Antwort.
Bitteschön.
Als für heute letzte Anruferin begrüßen wir eine Dame, die aus München anruft, und ich grüße ganz herzlich Frau Ressler. Hallo.
Hallo zusammen. Hallo. Ich wollte nochmal auf Kain und Abel zurückkommen. Ich war schon sehr erstaunt über Ihre Deutung, Herr Professor, und habe dann die Genesis aufgeschlagen, Kapitel 4, Vers 2, beziehungsweise ja mit dem Rest von Vers 2 geht's an. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und dann geht's halt weiter. Der Herr schaut auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht und so weiter.
Ja, es war umgekehrt. Entschuldigung.
Ja, also ich habe deswegen angerufen, weil ich das gleiche Problem hatte immer wie diese Dame vorhin, die anrief. Denn es gibt keine einzige Erklärung, warum Gott das Opfer des Kain quasi nicht annimmt. Kain war der Erstgeborene und Abel der Zweite. Es ist aus dem Text nicht erklärlich. Es gibt aber, vielleicht haben Sie von Neuoffenbarungen gehört, von Jakob Lorber. Der schreibt in seiner Haushaltung Gottes eine völlig andere Version, aber ich weiß nicht, wie weit das akzeptiert ist. Ich weiß auch nicht, ob Sie das kennen.
Ich kenne es nicht und würde das als Meinung gelten lassen, aber wenn ich den Text selber auslegen muss, dann würde ich doch das anders tun müssen.
Ja, also da wollte ich nur darauf hinweisen, weil es mich schon ein bisschen gerissen hat.
Ich war mir auch nicht ganz sicher, aber wenn man am Telefon sitzt, kann man nicht in der Schnelle die Texte alle nochmal lesen. Mhm,
ja, verstehe. Aber für mich war das immer ein, ja, irgendwo hat es bei mir immer das Misstrauen in Gottes Gerechtigkeit, also lange Zeit hat es für mich so, ist ja, einer das, von den Sachen, die man halt nicht versteht.
Richtig, das Misstrauen ist auch richtig, weil Gott eben am Ende undurchschaubar ist.
Mhm.
Und ja. Für gut erwählt und verwirft, wen er will, das wird ja bei der biblischen Erwählung bei Abraham deutlich. Abraham wird erwählt, obwohl er nichts Böses oder Gutes vorher getan hat. Und Menschen werden nicht erwählt, obwohl sie nichts Böses oder Gutes vorher getan haben, allein weil Gott daran irgendetwas zeigen will.
Ja, aber bei der wenn immer die Liebe Gottes beschworen wird,
das würde ich nicht tun und sagen, der liebe Gott ist nicht kalkulierbar und es kann sein, dass es mal wirklich ganz anders herumgeht.
Mhm. Okay, danke schön.
Bitte schön, vielen Dank auch.
Ja. Ja, vielen Dank, Professor Berger, für die Beantwortung der für heute letzten Hörerfrage. Dazu hat auch noch eine andere Dame angerufen aus Augsburg, die anonym bleiben möchte. Und er wollte eben auch auf das Missverständnis hinweisen, dass tatsächlich da jetzt eben einfach eine Verwechslung stattgefunden hat. Kann ja mal passieren. Aber da fragt sie eben auch nochmal oder antwortet selber auf die Frage, warum Gott denn so unterschiedlich auf die Menschen schaut. Ob das vielleicht dann doch an den Leuten selber liegt, weil Gott eben in die Herzen blicken kann und dann eben gesehen hätte, ja, der eine hat ein gutes Herz gehabt und der andere halt nicht. Könnte man so das mit Kain und Abel sozusagen verständlich machen oder bleibt es einfach auch eine Erzählung, die unverständlich bleibt?
Ich denke, man muss es nicht verständlich machen. Man muss nicht überall die Warum-Frage lösen als Mensch, wenn sie in der Bibel nicht dasteht.
Okay, also dann auch noch mal kurz nachgehakt, was diese Deutung angeht, dass eben dann die Blutopferung sozusagen den Kain als moralisch minderwertig gemacht hätte. Das ist ja jetzt nicht so, weil da ja jetzt steht, er opferte die Früchte. Das heißt, dann kann man die Stelle jetzt nicht unbedingt so deuten, dass Blutopfern unbedingt dann verboten war, weil der Abel ja dafür dann nicht bestraft wurde, oder? Um das quasi nur zu korrigieren, die Stelle. Okay, nur falls sich da jemand gewundert hat, dann ist es hiermit berichtigt. Aber wir danken Ihnen ganz herzlich für die Vielzahl an aufschlussreichen Bibelstellen, die Sie uns heute wieder entschlüsselt haben. Herr Professor Berger, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke auch.
Auch all unseren Anruferinnen und Hörern und Hörerinnen sei herzlich gedankt, dass Sie heute wieder bei Frag den Prof zur Bibel mit dabei waren. Wir haben heute über viele verschiedene Themen gesprochen, zum Beispiel über die Trinität, über die Rede Jesu, dass er eben gekommen sei, um das Schwert zu bringen und nicht den Frieden. Über viele weitere schwierige Bibelstellen ging es bei uns, wie eben auch um Kain und Abel und einige mehr. Wenn Sie mittendrin eingeschaltet haben, fühlen Sie sich eingeladen, diese Sendung zum Beispiel herunterzuladen als Podcast auf horeb.org oder auch eben in der Radio Horeb App sowie im Skill von Alexa. Die CD zu dieser Sendung können Sie ab Montag auch sehr gerne bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich lade Sie jetzt noch herzlich ein, mit dran zu bleiben und um 15 Uhr das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit uns und auch mit den Teams, eben mit dem Team von Radio Horeb aus Balderschwang und München mitzubeten, mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz. Alles Gute Ihnen in jedem Fall. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.